Ich bin Ihnen eben aus dem Interview noch eine Erklärung schuldig. Vielleicht haben Sie sich gefragt, wurde gefragt, ich hätte das Krishona-Gemeinschaftswerk geleitet. Was heißt denn Krishona? Das ist also etwas, gell, das klingt fast wie Hare Krishna. Und ganz so schlimm ist es nicht. Krishona ist ein Berg, ein Hügel in der Nähe von Basel, St. Krishona. Dort steht eine kleine Kapelle. Und da hat 1840 Christian Friedrich Spittler einen epochemachenden Satz gesagt, eine Erkenntnis gehabt. Er hat gesagt, wenn wir dafür sorgen, dass aus Heiden Christen werden, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass aus Christen nicht wieder Heiden werden. Und das ist ja hochaktuell. Das ist ja das, warum wir heute Abend hier zusammen sind. Täglich jünger werden. Mittlerweile ist dort eine internationale private Hochschule, theologische Hochschule, wo etwa 150 Studierende sind, aus allen Herren Ländern, die sich also zurüsten lassen für den Dienst im Inland und im Ausland. Also das zu dem Namen, das ist also nichts Besonderes, nichts Geheimnisvolles, sondern es hat einfach also, es ist ein geografischer Ort, St. Krishona. Wenn Sie mal durch Basel fahren, sehen oder an Basel vorbeifahren, können Sie sich das angucken. Es lohnt sich, da mal zu halten. Und nun wollen wir heute in den Abenden ein wenig einsteigen oder ich sage es mal anders, so ein bisschen kratzen am Jakobusbrief. Der Jakobusbrief ist einer der kleinsten Briefe im Neuen Testament. Martin Luther war so begeistert von ihm, dass er gesagt hat, den können wir vergessen. Den können wir vergessen. Denn der spricht so viel vom Tun, von den Werken, was zu machen ist. Und es gibt tatsächlich, wenn man es falsch angeht, gibt es eine große Spannung zwischen dem Römerbrief und dem Jakobusbrief. Ganz kurz zu den äußeren Umständen. Der Schreiber des Briefes war wahrscheinlich der leibliche Bruder Jesu, Jakobus. Ein Mann, der viele Jahre mit Jesus lebte, aber während der Lebzeit Jesu nicht an ihn glaubte. Ist ja schon komisch, ne? Es heißt ja im Johannesevangelium, dass seine Brüder nicht an ihn glaubten. Erst nach dem Tod und der Auferstehung wird Jakobus zum Glauben geführt und wird dann einer der führenden Männer in der Gemeinde in Jerusalem. Ich habe sogar gelesen, ich weiß nicht, woher man das hat, ich habe sogar gelesen, wahrscheinlich war er Vegetarier. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. In der Apostelgeschichte ist das sogenannte Apostolische Konzil, Apostelgeschichte 15, da ist er einer der Hauptredner. Und dann, als die ganz große Verfolgung in Jerusalem einsetzt, war er der Gemeindeleiter, war er der Bischof der Gemeinde. Und der Brief, der uns vorliegt als Jakobusbrief, ist wahrscheinlich, deshalb sage ich wahrscheinlich, man weiß es nicht so genau, der erste Brief im Neuen Testament. Er ist an Christen geschrieben. Und zwar an Christen, die aus dem Judentum kommen. Also Judenchristen nennen wir sie ja heute. Er ist an Christen geschrieben und ist eigentlich ein Trostbrief. Die Leute, die an die er adressiert ist, die Empfänger dieses Briefes, die kamen mit dem Leben nicht mehr zurecht. Die waren in Verfolgung nur, weil sie an Jesus glaubten. Die haben Gutes getan und es wurde ihnen schlecht getan. Und an die wendet er sich. An die wendet er sich. Und wenn wir den ersten Abend genannt haben, Glaube im Feuer, dann geht's nicht um das Wohltemperierte. sondern dann geht es heute Abend um die Frage, wie gehen wir denn mit den Spannungen um in unserem Leben, die wir haben im Glauben, wenn wir Christ sein wollen, täglich jünger werden. Interessant ist der erste Vers, wie er sich vorstellt. Ich lese gleich die Verse vor, will ihn aber schon mal so ein wenig was zu denken geben. Der schreibt, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie wären an seiner Stelle. Und Jesus wäre Ihr leiblicher Bruder. Hätten wir das nicht ein bisschen genutzt? In der Argumentation? Ich weiß es aber besser, weil Jesus mein Bruder ist. Oder aber, mir musst du das glauben. Ich war ja ganz nah bei ihm dran. Nein, gar nichts. Gar nichts. Er nennt sich Sklave. Sklave Jesu Christi. Das Bild vom Sklaven ist ja sehr unterschiedlich belegt. Wir können damit ja heute kaum etwas vorstellen. Das geht gegen die Menschenrechte und. Aber was deutlich wird bei diesem Bild vom Sklaven, beim Christsein, beim Jüngersein geht es nicht um so einen unverbindlichen Freizeitsport. Mache ich es heute nicht, es regnet, machen wir nicht. Ne? Wenn das Wetter wieder gut ist, dann sind wir auch wieder Christen. Sondern es geht um die Frage nach dem Leben. Wer hat an dieser Stelle das Sagen in meinem Leben? Jakobus will den Christen Mut machen, die in Anfechtung sind, die in Nöten sind. Er will ihnen Mut machen, auf dem Weg des Glaubens zu brauchen. Und ich glaube, dass das für unsere Gemeinden und für unser Christsein ganz, ganz dringend nötig ist. Wir leben häufig so ein Individualchristsein. Wir lassen keinen reingucken in unser Leben. Nicht mal, wir sitzen im Hauskreis zusammen und singen gut, dass wir einander haben. Aber dann ist das ganz weit weg. Ist ganz weit weg. Jakobus sagt, Leute, es ist wichtig, dass ihr das wisst. Was denn, Jakobus? Ich lese uns aus dem ersten Kapitel die Verse 1 bis 8. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Gruß zuvor. Meine lieben Brüder und Schwestern, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Wenn aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt und niemanden schilt, so wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfange, denn ein Zweifler ist unbeständig in allen seinen Wegen. Jetzt müssten wir eigentlich, mich würde jetzt brennend interessieren, was Sie denken. Sage ich Ihnen ganz offen. Ja, was Sie denken. Wir müssten im Kreis sitzen. Jakobus, der erste Satz, den er sagt, freut euch an der Anfechtung. Freut euch, wenn ihr im Feuer seid. Wenn er mal richtig eingeheizt wird. Zunächst einmal, was für mich ganz wichtig ist. Jakobus geht ganz selbstverständlich davon aus, ein Mensch, der in der Nachfolge Jesus lebt, ein Jünger Jesu, eine Jüngerin Jesu, kommen in Situationen, die ihnen unbequem sind, alleine dadurch, dass sie an Jesus glauben. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob sie gut reden können oder ob sie was falsch gemacht haben oder sonst irgendwie. Zum Glaube gehört Anfechtung, Auseinandersetzung mit mir selber, Auseinandersetzung mit meiner Umwelt, Auseinandersetzung mit denen ich zusammenlebe, Benachteiligung im Beruf. Da klingelt das Telefon am Schreibtisch und die Kollegin sagt auf der anderen Seite, sag, ich wäre nicht da. Ist doch ganz harmlos. Ja, und der Kollege hat abgehoben, hat gesagt, ich soll sagen, sie wäre nicht da und hat aufgelegt. Ja, das wäre eine Lösung der Sache, aber das hat ihm nachher ordentlich Zoff eingebracht. Also, wissen Sie, dieses nicht, vielleicht nicht vollgenommen werden. Was hast du am Sonntag gemacht? Ja, ich war am Sonntagmorgen in der Kirche. Haben Sie mal darauf geachtet, wie da die Gesichtszüge entgleisen? Wenn man das sagt. Interessanterweise ist das anders, wenn jemand, mein Arbeitskollege oder vielleicht auch in der eigenen Verwandtschaft, wenn jemand in Problemen ist und ich sage, ich bete für dich. Da hört alles Grenzen auf. Da auf einmal geht's. Nochmal zurück zu Jakobus. Damals wurden die Christen äußerlich verfolgt. Sie hatten richtig Verfolgung. Sie waren nicht der Anpassung ausgesetzt, sondern sie waren wirklich verfolgt. Sie wurden als Staatsfeinde betrachtet. Und wie kann der denn sagen, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Das sind die Nöte im Glauben. Warum lässt Gott das zu? Und das nagt so in mir. Und Jakobus sagt, achte es für Freude. Ah, das funktioniert doch nicht. Das geht doch nicht. Das sind andere, da höre ich vielleicht aus der Mission, dass eine Missionsfamilie umgekommen ist oder ähnliches und. Nur weil sie Jüngerschaft lebten, weil sie täglich jünger werden wollten. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Ich gehe mal davon aus, dass über 90%, die hier sitzen, den Führerschein haben. Ich will es nicht überprüfen. Auch nicht, ob sie ihn noch haben. Aber es gibt doch die Situation, dass wir uns darüber freuen, dass wir zu einer Prüfung zugelassen werden. Dich kann ich jetzt dahin schicken. Du bist in der Lage, diese Aufgabe zu meistern. Versuchen Sie es mal über diesen Gedanken zu sehen. Wenn Gott uns Zumutungen zumutet, dann nicht um uns ein Bein zu stellen, dann nicht um uns kaputt zu machen, sondern weil er weiß, dass wir den Mut haben, das zu durchstehen. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Ich will noch dieses Wörtchen fallt einmal etwas beleuchten für uns. Da steht nicht, sucht die Anfechtung. Kennen Sie das auch? Irgendwann steigt so ein Gedanke in einem hoch, jetzt bräuchte ich mal was Süßes. Weiß der Geier, wo das herkommt. Ja, ich müsste jetzt mal was Süßes haben. Also mache ich die Schublade auf, wo normalerweise die Dinge deponiert werden. Und dann sage ich, nee, heute Morgen war ich auf der Waage, mach wieder zu. Und dann beginnt so eine Auseinandersetzung in mir. Kennen Sie die? Wissen Sie, wovon ich rede? Ja? Das ist wie so eine schiefe Ebene, auf der man sich dann begibt. Nun ist das mit der Schokolade, das ist keine Sünde, das ist Gefräßigkeit. Aber dieses in Gedanken sich auseinandersetzen mit Dingen, die für meinen Glauben nicht gut sind. Und immer wieder damit spielen und immer wieder damit spielen. Das kann ganz, ganz simpel, ganz praktisch wird das einfach, wenn ich das Zeitfenster einmal nehme und sage, wie oft, wie lange sitze ich vorm Computer, wo ich eigentlich nicht müsste. Und was ich mir dazu mute und. Manche Anfechtung ist selbst gesucht. Manche Anfechtung, Ablenkung vielleicht am Anfang. Paulus schreibt im Korintherbrief, wer da dünkt, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Wer da meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Manche Versuchung, manche Prüfung in unserem Leben hat was damit zu tun, dass wir uns zu sehr aus dem Fenster legen. Mark Twain, der Abenteurer, hat mal ein Chamäleon gefangen. Und ein Chamäleon hat die Möglichkeit, das wissen Sie vielleicht, seine Außenhaut der Umgebung anzupassen. Und das wollte der Mark Twain überprüfen. Und dann hat er das Chamäleon auf ein rotes Handtuch gesetzt. Und nach einigen Augenblicken wurde die Außenhaut des Chamäleons rötlich. Und dann hat er es genommen, hat es auf ein grünes Handtuch gesetzt. Ist genau das Gleiche passiert. Und dann nahm er es und setzte es auf ein kariertes Handtuch. Und was glauben Sie, was passiert ist? Das Vieh ist gestorben. Das Vieh ist gestorben bei dem Versuch, sich der Umgebung anzupassen. Täglich jünger werden. Ich muss täglich die Entscheidung treffen, dass ich das nicht will. Mich meiner Umgebung so anpassen, dass ich nicht mehr zu erkennen bin. Für manche Christen gibt es nochmal eine spezielle Art von Versuchung, ich will sie mal so nennen. Der amerikanische Autor Henry Nowen schreibt in seinem Buch Seelsorge, die aus dem Herzen kommt, schreibt er, es gibt für Christen eine dreifache Gefahr. Beliebt sein zu wollen, mächtig sein zu wollen, oder unentbehrlich sein zu wollen. Warum arbeiten Sie mit in der Gemeinde? Ist da was dahinter? Beliebt zu sein, mächtig zu sein, unentbehrlich zu sein. Aber wenn der Organist den Schlüssel der Orgel so versteckt, dass ihn keiner findet. Ja, da macht er sich zwar nicht beliebt, aber unentbehrlich. Ja, oder? Also, wir müssen das nicht weiter ausführen. Und deshalb diese ganz große Gefahr, wenn wir von Versuchung, von Prüfung, von Anfechtung reden, dann will Gott letztlich, dass wir daran wachsen. Die kann natürlich auch von der anderen Seite kommen. Es gibt diese negative Seite eben vom Widersacher Gottes, vom Satan oder wie sie. Ich denke hier nicht in Schwarz-Weiß. Aber wir müssen, glaube ich, nicht lange darüber diskutieren, dass die Welt, in der wir leben, eine Welt ist, in der der Widersacher Gottes sich zurzeit austobst. Und dass mich das auch treffen kann und dass mich das auch anfechten kann. Achtet es für mancherlei Freude, wenn ihr Anfechtung fallt. Warum? Weil euer Glaube, wenn er dann bewährt ist, Geduld wirkt. Vers 3. Ein geduldiges Tier. Ich höre. Esel. Faultier, Schildkröte. Lassen Sie mich das einmal sagen, die sind eigentlich nicht geduldig. Beim Esel müssen wir nochmal diskutieren. Aber die können nicht anders. Und das ist keine Geduld. Zu sagen, eine Schnecke sei geduldig. Ein geduldiges Tier ist ein Leopard. Der liegt da in Südafrika oder in Namibia in der Savanne und wartet so lange, bis sein Mittagessen vorbeikommt. Unheimlich geduldig. Geduld ist nicht die Tugend des Schwachen. Liebe Leute, Geduld ist das Recht des Überzeugten. Ich will auf die Hilfe meines Gottes warten. Dafür habe ich mich entschieden. Und das ist was anderes, als wenn ich euch kann nicht anders. Es ist einfach jetzt mal so, aber ich kann nicht anders. Dieses Wort Geduld in der griechischen Sprache, Hypomone, das heißt drunter bleiben. Ich will bewusst in dieser Situation bleiben. Ein geduldiger Mensch ist ein Mensch, der eine Überzeugung hat. Ein Mensch, der weiß, Gott, der mich in diese Situation gestellt hat, der wird mich hier nicht verkommen lassen. Mag sein, dass seine Hilfe spät kommt, aber sie kommt. Das Festhalten an der Überzeugung, an den Verheißungen Gottes. Ihr Vers 3. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Und wir brauchen ja manchmal in unserem Glauben Geduld. Besonders mit uns selbst. Ja? Nicht nur mit anderen Leuten. Mit uns selbst. Und dabei ist es ganz wichtig, dass ich für mich selber die 3 Gs meines Lebens kenne. Meine Gaben, meine Grenzen und meine Gefährdungen. Gaben, Grenzen, Gefährdungen. Müssen Sie niemandem anders sagen. Aber für sich selber müssen Sie wissen, was Sache ist an dieser Stelle. Diese Geduld mit sich selbst und dann diese Geduld mit Gott, dass er eben anders handelt, auch in einem Zeitablauf, der anders ist. Und wenn Jakobus sagt, diese Geduld wird ihr Werk tun, da ist die Rede nicht von einer Vollkommenheit, die keinen so hundertprozentig mathematisch, so eine naturwissenschaftliche Vollkommenheit, die keinen Fehler und kein Komma und alles, nein, das ist damit nicht gemeint. Sondern dieses vollkommen zielorientierte Üben. Ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, was feste steht. Wenn alles hier im Staube zu Staub und Sand vergeht. Diese Vollkommenheit, vollkommen sind wir, was unser Leben angeht, durch die Vergebung Jesu, vollkommen erlöst, 100%, keine Frage. Das ist nicht das Ding. Aber dieses mit sich selbst klarkommen. Und da sagt Jakobus, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott. Das habe ich vor mancher Klassenarbeit gemacht. Erfolglos. Erfolglos. Ja. So hat Gott die Faulheit nicht belohnt. Was ist Weisheit? Was ist Weisheit? Weisheit ist etwas, ist keine Intelligenz. Weisheit ist auch nicht eine Klugheit. Ein kluger Mensch ist noch lange nicht weise, sondern Weisheit ist eine Gabe Gottes. Die Zusammenhänge des Lebens, meines Lebens einzuordnen und zu sehen. Das ist Weisheit. Und Gott hat diese Gabe der Weisheit in besonderer Weise Menschen gegeben. Wir sprechen dann davon, dass die Seelsorgerinnen sind oder Seelsorger, die die Gabe haben, die Zusammenhänge meines Lebens, wenn ich mich ihnen anvertraue, mir vielleicht dieses und jenes zu erhellen. Wir sind nicht verpflichtet, unser Leben immer als Solisten zu leben. Wir brauchen, ich sagte es vorhin schon, einander. Und wir brauchen gerade einander, wenn es darum geht, in der Seelsorge, in meinem eigenen Leben mit Dingen zurechtzukommen, wo ich nicht mehr klarkomme oder bei großen Lebensentscheidungen und. Und diese Weisheit, die kann man erbitten von Gott. Wenn aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne vergibt und niemand schilt, so wird ihm gegeben werden. Gott gibt freiwillig den, der ihn bittet. Noch einmal, Gottes Uhren gehen manchmal anders. Wenn ich dann sage, lieber Herr, jetzt bräuchte ich Weisheit, kann es manchmal sein, dass es etwas länger dauert. Oder dass ich es überhaupt nicht mitgekriegt, nicht gehört habe, nicht sehen wollte, dass er mir längst schon die Dinge erklärt hat und ich will sie aber gar nicht wissen. Bin ich denn interessiert an dem Willen Gottes für mein Leben? Ist keine Frage des Alters. Bin ich daran interessiert, Herr, was willst du? Was ich hier in dieser oder jener Situation, was ich in dieser Phase oder in jener Phase meines Lebens tun soll. Ja, manchmal stehe ich da wie ein Ochs vom Berg. Und dann kann ich zu jemand gehen und kann sagen, du, ich muss mal mit dir reden. Wir bieten das bei uns in der Gemeinde an. Nach dem Gottesdienst ist jemand da, der ein seelsorgerliches Gesprächsangebot macht. Da ist mir was aufgegangen in der Predigt, da ist was deutlich geworden oder aber ich wurde an was erinnert oder ich habe den Eindruck, mit dieser Person kann ich mal über mein Leben, kann ich mal über den Weg, den ich gehen muss, reden und. Wenn aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott. Und ich denke, dass wir in unserer Zeit und in unserem Leben diese Weisheit bitter nötig haben. Sie würde uns vor manchem Irrtum und vor manchem Fehler bewahren. Die Bitte um Weisheit ist gleichzeitig nach dem Epheserbrief die Bitte um den Heiligen Geist, dass Gottes Geist mich leitet. Epheser 1, Vers 17 ist Weisheit eine Gabe des Heiligen Geistes im Leben von Menschen. Herr, gib mir deinen Geist. Das ist nicht etwas für super fromme Theologen oder für Hauptamtliche und damit, sondern für Menschen, die Gott darum bitten. Aber wir machen das oftmals so, kann alleine, mache ich alleine, brauche ich nicht, kann ich selbst, wie kleine Kinder, bin selber groß. Täglich jünger werden, das bedeutet, wenn mein Glaube in der Krise ist, spätestens dann merke ich es, wie sehr ich die Nähe Jesu brauche jeden Tag. Wenn mein Glaube im Feuer ist, angefochten ist. Aber nicht nur dann. Die Bitte um Weisheit ist nicht nur eine Bitte für die Krise, wenn die Alarmglocken läuten, sondern ist eine Bitte zur Gestaltung meines Lebens. Und dann macht Jakobus noch eine Präzisierung, Vers 6, folgende. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt ist. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfange. Denn ein Zweifler ist unbeständig in allen seinen Wegen. Wie bitte ich denn, ohne zu zweifeln? Wie bitte ich, ohne zu zweifeln? Danken? Ja. Ich habe es am Sonntag schon mal in der Predigt gesagt. Zunächst haben wir einen merkwürdigen, heute in unserer Zeit, einen merkwürdigen Begriff von Glauben. Alles, was wir nicht beweisen können, müssen wir glauben. Das ist zunächst einmal unsere Definition von Glauben. Alles, was ich nicht begründen kann, muss ich glauben. Aber Glaube, wie die Bibel ihn versteht, ist immer ein Beziehungsbegriff. Endet im Vertrauen, hat Vertrauen zum Boden oder zur Ebene. Wenn ich sage, ich glaube an Jesus Christus, dann sage ich, ich vertraue Jesus Christus. Glauben kommt im Mittelhochdeutsch in dem Wort Globen vor. Und das Wort Globen kennen wir heute noch in zwei Begriffen, die eine hohe Verbindlichkeit ausdrücken. Ich gelobe oder ich verlobe mich. Ich gelobe jemand, ein Beamter, der ins Beamtenverhältnis übernommen wird, der muss geloben, dass er die Gesetze der Bundesrepublik oder des Landes Hessen, dass er sie anwendet. Und wenn zwei, ein Pärchen, sich verloben, dann heißt es ja nicht, ich will mal reservieren, mal gucken, was noch Besseres gibt. Sondern dann ist eine Verbindlichkeit ausgedrückt. Ich glaube an Jesus Christus. Täglich jünger werden. Täglich diese Verbindlichkeit leben. Täglich sagen, ja, ich möchte im Glauben an Jesus Christus wachsen. Ich möchte im Glauben an Jesus Christus nicht Fortschritte machen, aber meine Wurzeln tiefer in den Nährboden der Bibel und des Wortes Gottes hineingraben lassen. Ich will mehr aus dem Glauben leben, in dieser lebendigen Erwartung. Der Bitte aber im Glauben, in dieser Beziehung. Und wenn ich das noch einmal, dieses Geloben und Verloben, dann wird Glauben tatsächlich zum Wissen. Ich weiß, was ich gelobt habe und mit wem ich mich verlobt habe. Da besteht keine Unklarheit. Ich weiß, an wen ich glaube. Bittet der Bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn der ist ein schönes Bild, obwohl es ja negativ ist, wie eine Meereswoge hin und her gerissen. Er möchte auf der einen Seite und dann kann er wieder nicht. Er will und dann geht's wieder nicht. Und dieses Hin und Her und... Kennen Sie es? Und ich kann diese Unsicherheit nur beenden, wenn ich sage, Herr Jesus, ich will ganz neu wie dir weitermachen. Ich will täglich jünger werden. Der Bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Der Zweifler ist kein Gottesleugner. Nicht wahr? Der Zweifler ist auch kein Atheist, sondern der Zweifler ist der, der sich in seiner eigenen Situation nicht wohlfühlt. Er möchte gern, aber und dann sagt jemand, ja, ich habe aber doch gebetet und Gott hat nicht geantwortet. Gebetserhörung. Und dann ist die Frage ganz nah, warum lässt Gott das zu in meinem Leben? Und ich kann sie eigentlich nur beantworten, wenn ich sage, die Anfechtung, das, was mich aus der Bahn bringen will, hat letztlich den Sinn, dass ich im Glauben stabiler werde. Das kennen Sie aus der Gymnastik oder aus dem Sport. Wenn der Muskel trainiert wird, dann wird er stark. Herr Jesus, ich möchte täglich jünger werden. Ich möchte bei dir bleiben. Und dann, Bonhoeffer hat ja diesen merkwürdigen Satz gesagt, nur der Glaubende kann zweifeln. Stimmt. Stimmt. Aber dann wird der Zweifel zu einer Anfechtung. Und dann haben wir haben ja heute Abend dann darüber geredet, wie ich mit der Anfechtung umgehen kann. Wenn der Glaube im Feuer ist. Klare Prägung. Durch eine klare Bindung an Jesus Christus. Not. Nicht wahr, wenn man so in Not treibt in die Richtung, in die wir leben. Not treibt nicht unbedingt ins Gebet, sondern sie treibt in die Richtung, in der wir leben. Wenn jemand Gott den Rücken zugekehrt hat, den wird die Not auch von Gott wegtreiben. Täglich jünger werden. Regelmäßig. Beten. Regelmäßig Bibel lesen, regelmäßig Umgang mit anderen Christen pflegen. Ich mache Ihnen Mut, dieses Ich will täglich jünger werden, für sich ganz persönlich zu nehmen. Wir schreiben das Jünger groß, nicht wahr? Es geht nicht um die Fitness, ja? Sondern um die Nachfolge. Ich möchte ein Nachfolger Jesu Christi sein und ich möchte ein Nachfolger Jesu Christi bleiben. Was den Zweifel angeht, finde ich immer wieder dieses Zitat von Martin Luther sehr interessant. Martin Luther sagt, ich kann nicht verhindern, dass die Raben über meinen Kopf fliegen. Aber ich kann verhindern, dass sie auf meinem Kopf Nester bauen. Dass ich mich damit beschäftige. Dass ich dem Zweifel in meinem Leben Raum gebe. Herr Jesus, Ich habe mich dir versprochen, ich nehme jetzt mal dieses Wort Glauben als Versprechen, geloben. Ich habe mich dir versprochen. Und ich möchte jetzt in dieser Haltung bleiben. Hilf mir, hier durchzukommen. Wir brauchen in Prüfungen nicht zu verzweifeln, weil Jesus uns im Dunkel führt. Auch dann, wenn es lange dauert. Und sie gehören zum Leben und sie haben ihren Zweck und ihre Bedeutung und die Freude, wenn ihr in Anfechtung fallt, die Freude, weil Jesus uns weiterführen will. Das wirkt Geduld für unseren Glauben. Probieren Sie es.